Es geht mehr oder weniger um Konfirmandenunterricht. Ihr wart nicht die Ersten. Ich habe einen Text gefunden, da hat Jesus schon sozusagen so etwas wie Konfirmandenunterricht erteilt. Und das lese ich uns mal aus dem Markus-Evangelium. Das ist ja das Evangelium, was man so zügig an einem Sonntag mal gut durchlesen kann. Und Kapitel 6, die Verse 7 bis 14. Ist fast eure Gruppengröße. Das heißt, Jesus rief seine 12 Jünger zu sich. Ihr seid heute Morgen 11. Also Jesus rief seine 12 Jünger zu sich. Jeweils zu zweit sollten sie in seinem Auftrag durch das ganze Land ziehen. Er gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Jesus befahl ihnen, nichts als ihren Wanderstock mit auf den Weg zu nehmen. Sie sollten ganz von Gott abhängig sein, keine Reiseverpflegung, keine Tasche und kein Geld bei sich haben. Nur Sandalen durften sie tragen, aber selbst auf Kleider zum Wechseln mussten sie verzichten. Wenn ihr in ein Haus kommt, fügte er hinzu, dann bleibt in diesem Haus, bis ihr weiterzieht. Will man euch irgendwo nicht aufnehmen und eure Botschaft nicht hören, so geht weiter und kümmert euch nicht mehr um diese Leute. Sie müssen ihr Verhalten einmal selbst verantworten. Dann zogen die Jünger los und forderten die Menschen auf, ändert euch von Grund auf, kehrt um zu Gott. Sie befreiten Menschen, die von bösen Geistern beherrscht waren, und salbten viele Kranke mit Öl, und die Kranken wurden gesund. Überall sprach man von Jesus und dem, was er tat. Also, soweit einmal der Unterricht von Jesus mit seinen 12 Jüngern. Ich möchte den ersten Punkt mal nennen, unterwegs im Auftrag des Herrn. Eure Eltern, die können da vielleicht ein bisschen mehr mit anfangen, unterwegs im Auftrag des Herrn, da gab es mal so einen Film, der hatte auch was mit zu tun, Blues Brothers. So ähnlich ist das ja hier auch, die Jünger sollen unterwegs sein im Auftrag des Herrn. Das ist ja schon spannend, ja. Also die hatten sowas wie Konfirmandenunterricht, wahrscheinlich sogar 3 Jahre lang, ja. Und am Ende, und davon hören wir jetzt, kam sowas wie eine praktische Prüfung. Das hattet ihr jetzt so nicht, aber es könnte ja noch kommen. Das ist so ein bisschen, will ich mal vergleichen, wie mit dem Führerschein. Ihr seid noch nicht ganz so weit, aber ich glaube mit 15 oder wann darf man schon mal irgend so einen machen, oder? Weiß das jemand? Naja, das können wir heute Nachmittag, könnt ihr das noch diskutieren. Also wie beim Führerschein, du kannst halt einen Führerschein machen und dann kannst du aber dein Leben lang sagen, ich fahre kein Auto. Das kann man. Böse Zungen sagen, ich hätte das auch 10 Jahre lang so gemacht. Ich hatte einen Führerschein, bin aber 10 Jahre lang kein Auto gefahren, aber das waren die Umstände. Also man kann das haben, ja, Führerschein, ohne dass man Auto fährt. Und so kann man auch Konfirmandenunterricht machen, ohne dass man an Jesus glaubt. Oder so wie diese Jünger, man kann 3 Jahre mit Jesus verbringen, ohne dass man das tut und sagt, was Jesus getan und gesagt hat. Aber von Jesus hören wir hier, er will, dass die Jünger Verantwortung übernehmen. Er hat seinen 12 Männern da was beigebracht. Das ging immer so ein bisschen nach diesem Motto, ich mach's vor, du guckst zu, ich mach's und du hilfst mir, dann ist es andersrum, du machst und ich helfe dir und am Ende du machst und ich guck zu. Ja, und so möchte, dass all das, was sie gelernt haben bei ihm, dass sie das jetzt auch tun. Und das wäre eben auch unser großer Wunsch sozusagen an euch, das, was ihr in den letzten 12 Monaten gelernt habt, dass es jetzt gilt, das umzusetzen. Hier heißt es, die 12 Mann haben einen Auftrag bekommen und die 12, die kannten ihre Botschaft. In Vers 12 heißt es, sie zogen los und forderten die Menschen auf, ändert euch von Grund auf, kehrt um zu Gott. Das ist banal gesagt die Botschaft, die Jesus hatte. Ändert euch von Grund auf, kehrt um zu Gott. Und jetzt will ich mal von einem Freund erzählen, den lasse ich heute noch ein bisschen öfters anklingen, der heißt Potti. Also das ist natürlich nicht sein richtiger Name, Potti. Der heißt Gerhard Potrasa eigentlich und mit dem habe ich zusammengelebt in Marburg, als ich Student war. Und im Unterschied zu mir hatte der Gerhard nicht nur einen Führerschein, sondern der hatte auch ein Auto. Ja, also ich hatte einen Führerschein, aber kein Auto. Der hatte sogar ein Auto mit Gernsheimer Nummernschild, das ist also aus der Pfalz. Und der hatte auf dem Armaturenbrett einen Aufkleber. Und auf diesem Aufkleber stand so schön drauf, wer Jesus nicht kennt, hat sein Leben verpennt. Ja, das ist nochmal diese Jesus-Botschaft, nur nochmal ein bisschen griffiger. Kann man sich vielleicht auch merken. Steht nicht so in der Bibel, aber es fasst das so zusammen. Ja? Wer Jesus nicht kennt, hat sein Leben verpennt. Und das klebte da so auf dem Armaturenbrett. Und natürlich jeder, der eingestiegen ist bei ihm ins Auto, also er war ein ganz freundlicher Kerl und hat Leute auch mitgenommen, der hat das sofort gelesen. Und dann haben die gesagt, ja, was ist denn das? Und dann hat er ihnen erklärt, was das meinte und hat so gesagt, ja, ich habe so eine Beziehung zu Jesus. Na, das haben die Leute auch nicht immer gleich verstanden. Haben gedacht, was ist denn das, Beziehung zu Jesus? Hat das ihnen wieder erklärt, manche haben es kapiert, manche haben es nicht kapiert. Aber er war mit diesem Aufkleber genau da, worum es Jesus immer gegangen ist. Ändert euch von Grund auf, kehrt um zu Gott. Verpenne nicht dein Leben, indem du Jesus nicht kennenlernst. Also das ist der Auftrag, Jesus wie auch immer unter die Leute zu bringen. Das kann man mit solch einem Autoaufkleber machen, auf dem Armaturenbrett für die Beifahrer. Ich glaube auch, dass das stimmt. Ja? Wenn wer Jesus nicht kennt, der verpennt wirklich sein Leben. Müsst ihr mal überlegen, was ist eigentlich sonst das Leben? Aufstehen, Schule gehen, Hausaufgaben machen, ferngucken, schlafen gehen, aufstehen, Schule gehen, Hausaufgaben machen. Manchmal fallen die Hausaufgaben weg, Fernsehen gucken und so weiter. Und das ist so immer, da kann man so im Leben rotieren. Und ist das das Leben? Also als ich in eurem Alter war, oder ein bisschen später noch, da habe ich dann mal die Geschichte gelesen vom reichen Kornbauern und gemerkt, das kann es irgendwie nicht sein. Die steht wieder in der Bibel, Lukas 12. Und der hatte auch immer nur so rotiert, Arbeit und wollte mehr. Und am Ende hat er gemerkt, wenn ich keine Beziehung zu Gott habe, keine Beziehung zu Jesus habe, dann ist eine totale Leere in mir und dann passiert irgendwo auch nichts Entscheidendes in meinem Leben. Dann rotiere ich einfach nur. So, jetzt sollten aber, jetzt komme ich zum zweiten Punkt, die Jünger ja nicht nur reden. Die sollten nicht nur von Jesus reden, sondern die sollten auch was tun. Und dann heißt es, lest das nochmal, Jesus gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Also, Jesus ist nicht nur was für Denker. Ja, vielleicht manchmal so der Eindruck im Konfirmandenunterricht gewesen, hier geht es irgendwie immer nur so ums Denken. Vielleicht haben wir ein bisschen zu wenig getan miteinander. Können wir ja nachholen noch, dass wir mal was miteinander unternehmen. Die hatten jedenfalls hier einen Auftrag, auch was zu tun. Jesus gab ihnen Vollmacht, also irgendwie wirklich voll die Macht, was zu bewegen und zu bewirken. Also Jünger Jesu sind nicht nur Denker, sondern die verändern die Welt. Und ich möchte nochmal von meinem Freund Poddy erzählen. Also der hat im Studium plötzlich diese Idee gehabt und hat gesagt, passt mal auf, ich fliege mal auf die Philippinen. Das war nicht so von ungefähr, sondern der hatte mit einer Bibelschule Kontakt. Mittlerweile wisst ihr alle, was eine Bibelschule ist. Die Klostermühle. Das ist ja nicht nur so ein Freizeithaus, sondern auch eine Bibelschule. Und die Bibelschüler habt ihr auch kennengelernt, so beim Essenszeiten. Da saßen wir ja mit denen zusammen an den Tischen. Und so eine Bibelschule hatte der auch kennengelernt in der Schweiz damals. Und die hatten gesagt, hier, wir fliegen auf die Philippinen. Und wir wollen da wirklich was für Jesus bewegen, mit Hand anlegen, anpacken. Und dann ist er also losgeflogen, Philippinen, ihr wisst, wo das ist, ja, irgendwo im Mittelmeer. Ja, oder? Schon irgendwie so eine Insel, oder? Ja. Also ein bisschen weiter noch, Richtung Australien. Und gibt's also eine große Stadt, war er, ich habe nochmal nachgeguckt bei Wikipedia, da gucken wir heute alles nach, 11 Millionen Einwohner und also mehr Leute als hier in Obertshausen leben dort auf einer Müllhalde. Ja, das ist so ihr Leben, dass sie den Müll durchwühlen und dann gucken, was kann man davon noch gebrauchen, vielleicht verkaufen, zu Geld machen und so weiter. Und da genau ist mein Freund Poddy hin und hat dort, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Wochen es waren letztlich, aber dort mitgearbeitet, Christen sind dorthin, um was für Gott zu bewegen. Und er kam zurück und ich kann mich erinnern, dass er im Grunde genommen mit einem Satz alles zusammengefasst hat, was er dort erlebt hat auf den Philippinen, dort in Manila, auch dort bei den Müllmenschen. Der eine Satz, der lautete, es funktioniert. Es funktioniert. Was hat er gemeint? Er hat gemeint, es ist wirklich so, ich konnte Leuten von Jesus erzählen und die Leute sind zum Glauben an Jesus gekommen. Es funktioniert. Wir haben für Kranke gebetet und die sind wirklich gesund geworden. Es funktioniert. Wir haben wirklich das Böse vor Augen gesehen und wir haben im Namen Jesu dagegen angesprochen und das Böse ist gewichen. Es funktioniert. Er hat erlebt, dass Jesus in Anführungszeichen funktioniert. Vielleicht könnte man darüber diskutieren, ob man unbedingt auf die Philippinen fliegen muss, um das zu erleben. Oder ob man das vielleicht auch hier erleben kann, in Oberzhausen, an den Schulen oder wie auch immer. Ja und nein. Ich will sagen, klar kannst du es hier auch erleben, dass es funktioniert mit Jesus. Dass er auf Gebete hört und dass Leute hier auch zum Glauben kommen, Klassenkameraden, vielleicht in der Familie Leute zum Glauben kommen. Ist ja zum Glück heute eine Menge Familie da, könnt ihr ausprobieren. Und ja und nein, sage ich, weil auf der anderen Seite, denke ich, hängt auch viel daran, dass man das vielleicht wie Jesus erlebt in seiner Heimatstadt Nazareth. Ah, da ist er nicht so wirklich gut angekommen. Da waren die Leute sehr kritisch, sehr skeptisch gewesen. Und ich denke, viele haben die Erfahrung gemacht, da, wenn ich nach in unbekanntes Land gehe, unbekannten Ort gehe, da erlebe ich unter Umständen viel mehr. Ah ja, ich will euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Jesus hat ja gesagt, die sollen da nicht so viel mitnehmen. Ja, so ein Wanderstock, habt ihr es noch so, was sie noch mitnehmen sollten? Also ein Wanderstock, den sollten sie mitnehmen. Aber ansonsten keine Reiseverpflegung, keine Tasche. Wir armen Damen, keine Taschen mitnehmen. Kein Geld, nur Sandalen und dann hier selbst auf Kleider zum Wechseln mussten sie verzichten. Gut, okay, das könnte vielleicht mit leben. Potti konnte damit leben, das ist meine kleine Anekdote. Also der war sehr sparsam und hatte also, ich weiß nicht, ein Hemd oder zwei Hemden, muss ich sagen. Und wenn er das eine Woche anhatte, hat er es mal zwei Tage an die frische Luft gehängt. Dann ist das wieder angekommen oder so. Wir waren Studenten, wir mussten sparsam sein, nicht wahr? Aber das war natürlich nicht das, was Jesus gemeint hat, wenn er sagte, die müssen keine Kleider zum Wechseln mitnehmen und so weiter. Ja? Sondern er wollte, dass sich die Jünger total abhängig machen von Gott. Ja? Darauf kommt es an. Da sagt er hier, sie sollten ganz von Gott abhängig sein. Und auch das ist wieder was, wo ich glaube, wenn du wirklich mal bereit bist, auch zu sagen, hey, für diesen Jesus gehe ich mal und will was bewegen, vielleicht auch ins Ausland mal. Es gibt viele Gruppen, ich denke Klostermühle ist zum Beispiel eine, die sowas anbietet, aber es gibt auch andere. Corinna kann euch sicherlich noch ein paar Adressen nennen, mit denen man vielleicht mal in den Ferien sagen kann, okay, Philippinen müssen es vielleicht nicht sein, das ist vielleicht ein bisschen zu weit auch für euer Alter, aber es gibt so Sachen irgendwo in größeren Städten, auch in Deutschland. Und sich dann wirklich ganz abhängig zu wissen, weil man plötzlich in einer neuen Situation ist, die man noch nicht überblickt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, entweder du wirst in so einer neuen, unbekannten Situation ziemlich schnell panisch und sagst, oh, ich weiß nicht, wie das hier gehen soll. Oder aber du machst dich wirklich abhängig von Gott. Und sagst, jetzt versuche ich das umzusetzen. Ich bete ich zu Gott, ich lese in der Bibel, höre, was er mir zu sagen hat. Und vertraue darauf, dass er da ist und dass er mit mir zusammen wirklich was verändert in dieser Welt. Also, das war mein zweiter Punkt, dass wirklich eine Kraft da ist, die von Jesus ausgeht, voll die Macht, Vollmacht da ist, mit der man auch was verändern kann. Letzter Punkt. Unter der Überschrift, nichts als Jesus oder wer nicht will, der hat schon. Also mein Lieblingssatz in diesem Abschnitt, Markus 6, ist Vers 14. Da heißt es, überall sprach man von Jesus und dem, was er tat. Ich habe gedacht, also könnte ich jetzt alle mal fragen, wäre noch interessant, über was heute noch so im Laufe des Tages so in den Familien alles gesprochen werden wird. Und wie viel und wie oft und wie lange man sich da noch über Jesus unterhalten wird und über das, was er so alles getan hat. Vielleicht ist das eine gemeine Frage, wenn ich das so sage. Es würde mich interessieren, in welchen Familien das so der Fall ist. Aber wie wäre das, wenn man wirklich mehr über das reden würde, was man so in der Bibel liest? Vorausgesetzt, man liest natürlich in der Bibel. Und ihr wisst noch, wo ihr sie zu Hause abgelegt habt und sie ist noch nicht irgendwo verschütt gegangen. Und dann kann man ja schon morgens da drin lesen und kommt dann mit Begeisterung an den Frühstückstisch und sagt, zu dem Rest der Familie, wisst ihr, was ich heute Morgen schon gelesen habe in der Bibel, ja? Und Papa legt dann vielleicht mal oder guckt mal so ganz kurz über die Zeitung rüber und sagt, wie, was steht denn da drin? Mit Begeisterung einfach von dem zu reden, was Jesus tut. Also nochmal, Poddy, das war einer oder ist einer immer noch, der mit Begeisterung von Jesus reden kann und andere damit auch begeistert. Poddy hat nie etwas unversucht gelassen, um Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen und Menschen für Jesus zu gewinnen. Es gab so einen gewissen Höhepunkt. Und da ging es nicht darum, jemanden für Jesus zu gewinnen, aber es ist so ein bisschen eine Illustration, ein Beispiel dafür, was er alles für einen Unternehmungsgeist hatte. Wir hatten immer als Studenten einmal in der Woche so einen gemütlichen gemeinsamen Abend, immer so ein bisschen mit Programm. Und eines Tages hatte er die Idee, wie wäre es, wenn wir da als Studenten zusammensitzen, da würde eine Pute auftauchen. Nun muss man wissen, wir haben als Studenten in einem Haus gewohnt, das hatte in der Nachbarschaft einen Putenstall, schon groß dimensioniert, 5000 Puten lebten da, ziemliches Gegacker. Nicht so schlimm wie, nein, anders. Was wollte ich sagen? Also, 5000 Puten und eine war dann mal eines Tages dabei, die war schwarz und die musste aussortiert werden, weil die anderen weißen Puten, die mochten diese schwarze Pute nicht und die kamen in ein Freigehege. Und Potti hatte nun diese Idee, diese schwarze Pute doch mal einzufangen und dann könnte man die ja mitnehmen, so in unser Abendtreffen. Und gesagt, getan, hat er einen riesen Karton gefunden, wo vorher eine Waschmaschine drin war. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht, um diese Pute zu fangen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Also Puten können schon relativ gut laufen, Potti auch. Und dann sind die da in diesem Freigehege, das war schon so ein halber Fußballplatz, also sind die da so hinterhergelaufen. Ich weiß nie, wer wen gejagt hat, aber am Ende war es so, dass die Pute irgendwie es über die Abzäunung geschafft hat und war erstmal weg. Ja. Und gut, also wisst ihr, Jesus war auch hinter Leuten her, ja. Und vielleicht nicht mit dem Wort, um sie einzufangen, aber um sie schon zu gewinnen. Und es braucht dann schon manchmal, dass man wirklich Leuten hinterherläuft. Und wenn sie dann den Abflug machen, okay. Es ist einfach so, wie Jesus das auch seinen Jüngern sagt, nicht jeder will. Und wer nicht will, der hat schon. Und das kann er sehr glasklar sagen. Und dann ist er halt weg. Und dann war die Pute halt weg. Ja, und der Karton war leer. Aber okay. Ich meine, uns, die wir da zugeguckt haben, gebe ich zu, ich habe nur zugeguckt, wir hatten schon unseren Spaß daran. Aber nochmal, damit möchte ich schließen, das ist eigentlich, worauf es ankommt. Also diese schwarze Pute, das war ein Außenseiter. Das war irgendwie, auf dieser Pute haben alle anderen Puten rumgehackt. Und das ist schon das, was Jesus auf dem Herzen hat. Der guckt in die Menge und sieht einfach die, ja, die es nicht so leicht haben im Leben. Die vielleicht von anderen nicht so doll geachtet werden und so weiter und so weiter. Jesus hat einen Blick für Außenseiter, Jesus hat einen Blick für Verlierer. Jesus hat einen Blick für Leute, wo irgendwo kein Platz ist oder die noch keinen Platz gefunden haben. Und den Leuten schenkt Jesus seine Liebe, den Leuten geht Jesus nach. Und ich hoffe, ja, ihr seht das auch so und sagt, ich will auch wie Jesus denen nachgehen, die irgendwo sonst keinen Platz haben. Potti hat es vorgemacht, mir hat das immer wieder vorgemacht. Für mich war das ein Vorbild, ist es immer noch. Wer Jesus nicht kennt, hat sein Leben verpennt, der hatte diesen Aufkleber im Auto. Der ist auf die Philippinen geflogen, um zu erleben, was Jesus wirklich auch heute noch bewirken kann. Und dieser Potti war sich nicht zu schade, auch hinter einer blöden Pute herzurennen, um sie einzufangen und nichts unversucht zu lassen. Und nichts unversucht zu lassen, auch von der Liebe Jesu weiterzugeben. Soweit meine Gedanken zu Markus 6 und zu Potti.